Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Friedensreiter. Wir haben heute Thomas Langner zu Gast, der ist Franziskanerpater und seit einigen Monaten Vorsitzender der Hilfsorganisation Franz Hilf, Franziskaner für Menschen in Not. Einer Hilfsorganisation, die unter anderem in der Ukraine, aber auch in vielen anderen Regionen der Welt aktiv ist. Herzlich willkommen, Pater Thomas.
Danke für die Möglichkeit und ein herzliches Grüß Gott aus Österreich, genauer gesagt aus dem Osten von Österreich. Ich befinde mich in unserem Franziskanerkloster Fraunkirchen. Das ist ungefähr 20 Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt.
Danke für diese Einordnung. Das mit dem Österreichisch, das hört man tatsächlich. Lassen Sie uns zunächst einmal bei Ihnen persönlich beginnen. Mich würde interessieren, was an den franziskanischen Werten hat Sie als junger Mann so in den Bann gezogen, dass Sie den Weg in den Orden der Franziskaner gefunden haben?
Also in Wirklichkeit war es die tägliche Begegnung mit Franziskanern. Ich wusste mit 7 Jahren, ich möchte Priester werden. Ich kann mich noch genau erinnern, das war in der Volksschule. Die Klassenlehrerin hat die Frage gestellt: Kinder, was wollt ihr werden? Ihr dürft es an die Tafel schreiben. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe so ein wenig innerlich gerungen, soll ich das jetzt preisgeben oder nicht? Bin dann an die Tafel gegangen und habe mit weißer Kreide draufgeschrieben: Priester. Damals noch mit weichem B und ohne langen I, aber das war so das erste Mal. Und wir haben in meiner Heimatstadt in Güssing Franziskaner und da konnte ich hautnah miterleben, wie die Franziskaner leben, wie sie beten, wie sie versuchen, diese franziskanische Spiritualität im Hier und Jetzt zu pflegen. Das hat mich begeistert und daher bin ich gleich nach der Matura mit 18 Jahren in den Orden eingetreten.
Sie haben ja nicht nur den Weg zu den Franziskanern gefunden, Sie sind ja auch geblieben. Was am Ordensleben, was an dem täglichen Miteinander in der Gemeinschaft, was stärkt Sie da besonders?
Also das ist einmal der Rahmen. Wir haben einen festen Rahmen und ich glaube, das ist genau auch und gerade in der heutigen Zeit wichtig. Dieser Rahmen ist so wie ein Geländer, wo man das Leben festmachen kann. Das ist das Gebet, das ist die Feier der Heiligen Messe, das ist das Leben in einer Brudergemeinschaft. Und wir hier in Fraunkirchen haben zusätzlich auch noch Ordensschwestern. Das heißt, wir können diese Brüdergemeinschaft aufbrechen und sind dann in einem geschwisterlichen Miteinander. Die Ordensschwestern sind aus Indien, damit kommt auch noch die Internationalität herein. Und ich muss sagen, wenn ich gefragt wäre, sage ich immer, ich könnte mir keinen schöneren Berufung vorstellen als die zum Ordensmann und zum Priester.
Sie waren ja bis vor wenigen Monaten noch Stadtpfarrer von Fraunkirchen, sind dann zum Vorsitzenden von Franz Hilf gewählt worden und haben in einem der ersten Interviews diese Tätigkeit und diese Hilfsorganisation als urfranziskanisch bezeichnet. Was genau ist so urfranziskanisch an dem Hilfswerk und an dem Helfen?
Also ich habe beide Dienste. Ich bin nach wie vor Stadtpfarrer von Fraunkirchen und gleichzeitig der Vorsitzende und Leiter von Franz Hilf. Das Spannende für mich ist, ich habe das einmal unserem Provinzialminister, dem Pater Fritz, gesagt, da findet sich so viel Sinn in der Hilfe. Also wenn ich reinbekomme, die einzelnen Anfragen, und ich habe im Frühjahr die Möglichkeit gehabt, ein Projekt zu besuchen, wenn man dann hautnah miterlebt, wie wir mit unserem Einsatz wirklich Not lindern können, Menschen Hoffnung geben können, dann ist das etwas, was wirklich tiefen Sinn macht. Und das Urfranziskanische, gerade jetzt im Jubiläumsjahr 800 Jahre Tod des heiligen Franziskus, beschäftige ich mich ein wenig auch in der Literatur. Und dort findet man immer zwei Berufungszugänge unseres Ordensvaters. Der eine Berufungszugang ist dieses Gebet vor dem Kreuzbild, vor dem Kreuz in San Damiano. Und der zweite Zugang seiner Berufung ist die Begegnung mit dem Aussätzigen. Und ich denke, in dieser Spannung leben, handeln und arbeiten wir Franziskaner auch heute. Das heißt, wir leben aus unserer Berufung, die von Gott kommt, San Damiano, Kreuzbild, und wir leben in einer Welt, wo es auch heutzutage gilt, die Armen, die Aussätzigen zu umarmen. Und das versuchen wir mit unserem Hilfswerk Franz Hilf, aber natürlich auch in unseren Konventen und Klöstern durch ganz verschiedene Initiativen. Also ich bringe Ihnen ein konkretes Beispiel. Ein Mitbruder aus Graz, der Bruder Andreas, hat eine Aktion gestartet mit einem bekannten Schokoladenerzeuger. Es gibt eine Franziskus-Schokolade und da wird ein bestimmter Betrag des Erlöses für Franz Hilf gespendet. Und ich habe bei uns in der Kirche beziehungsweise in meinem Komitee in Wien für das Benefizkonzert den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, wenn man so eine Schokolade, eine Franziskus-Schokolade isst, dann kann man sich diese franziskanische Spiritualität auf der Zunge, am Gaumen zergehen lassen. Und wenn es mit der ersten Schokolade noch nicht funktioniert, eine zweite probieren beziehungsweise eine dritte. Das Schmunzeln war groß, aber hinter diesen Worten steckt schon auch eine Wirklichkeit unseres Lebens. Urfranziskanisch leben bzw. helfen ist eine Einstellung eines Menschen. Das kann man nicht auf Knopfdruck tun, das kann man nicht befehlen, sondern unsere Spenderinnen und Spender leben mit einer Lebenseinstellung, mit Lebenswerten, die den Blickwinkel vor den Armen nicht verschließen. Mit einem österreichischen Beispiel, wenn Sie nach Wien kommen, beim Stephansdom sehen Sie auf der linken Seite Fiakerpferde. Die haben alle so Scheuklappen, sonst könnten sie nicht die Kutschen durch die befahrenen Straßen ziehen. Ich denke, wenn wir urfranziskanisch leben wollen, wenn Menschen wirklich solidarisch sind, dann nehmen sie diese Scheuklappen ab und dann weitet sich der Blickwinkel. Und dann sieht man das, was auf den ersten Blick verborgen bleibt. Und das Schöne, das Urfranziskanische ist, wenn wir Begegnungen haben mit diesen armen Menschen, dass das wirklich zutiefst berührt. Wenn wir Zeit haben im Interview, kann ich zwei wirklich ganz, ganz berührende Begegnungen berichten, die einem wirklich zutiefst ins Herz gehen. Und ich denke, das ist das Urfranziskanische. Nicht nur etwas geben, sondern im Herzen etwas spüren. Zunächst einmal dieses Berührtwerden, dass es heute eine Armut gibt, wo die wenigsten damit rechnen würden. Und das Zweite dann, dass es eine Solidaritätswelle gibt und dass wir Franziskaner sozusagen mithelfen können, wenn Tausende von Menschen Gutes tun wollen, wenn Solidarität Wirklichkeit wird.
Und ich glaube, wo Sie von diesen zwei Zugängen des heiligen Franziskus gesprochen haben, dem Gebet vor dem Kreuz und dem Umarmen des Aussätzigen, vielleicht ist das ja auch was, was der Kirche zur neuen Lebendigkeit verhilft, wenn sie sich eigentlich auf diese zwei Urbewegungen der Kirche wieder konzentriert und sich etwas von der Beschäftigung mit sich selber löst und der Überbürokratisierung. Ich glaube, da kann die Kirche als Ganzes von den Franziskanern lernen.
Ich glaube, ohne überheblich wirken zu wollen, bei der vorletzten Papstwahl hat sich genau das ereignet. Als Papst Franziskus gewählt wurde, hat ihm ein franziskanischer Kardinal ins Ohr geflüstert: Bitte vergiss nicht die Armen.
Ja, das
Und das
ist.
ist schon etwas, auch wenn es vielleicht nicht ganz genauso gewesen ist, aber es wird so übermittelt. Ist das schon etwas, das tief in eine Spiritualität hineingeht? Dieser Mitbruder Dieser Kardinal hat etwas formuliert, das aus seinem Herzen gekommen ist. Das war keine Pastoralstrategie, das war keine vatikanische Anordnung, sondern das war wirklich etwas, das aus dem Herzen kommt, aus seiner Spiritualität. Und jetzt im Nachhinein dürfen wir wirklich mit Dankbarkeit sagen, dieser Papst hat das auch verwirklicht. Und auch der jetzige Papst Leo ist ganz nah an den Armen dran. Das macht nicht nur uns Franziskanern Freude, sondern ich glaube, das kann ein Stück weit die Welt wieder gerechter machen.
Wir wollen jetzt auf der einen Seite den Blick ein bisschen konzentrieren auf Franz Hilft und zugleich doch auch den Blick weiten, weil sie ja nun mit Franz Hilft hilft ja wirklich auch fast auf allen Kontinenten. Ich glaube, bis auf Australien, wenn ich richtig informiert bin, sind sie ja wirklich überall aufgestellt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung humanitäre Arbeit im Irak und in Syrien seit 2015, wie mühsam das ist, wie viel Kräfte das kostet. Wie schaffen Sie das von Franz Hilft so breit aufgestellt zu helfen? Wie viele, ja, Hauptamtliche, Ehrenamtliche sind bei Ihnen dabei? Was bewegen Sie an Geldern, um diese Hilfe wirklich auf den Weg bringen zu können?
Ja, es ist für mich auch ein Stück weit ein Wunder, aber es ist ein franziskanisches Wunder. Wir Franziskaner haben das Glück, dass wir wirklich auf allen Weltteilen zu finden sind, dass wir dort Brüder, Schwestern haben. Und genau das ist, wenn ich das so formulieren kann, das Antibiotikum gegen die Armut. Das heißt, wir sind direkt bei den Armen. Wenn wir jemanden unterstützen, ist das konkret ein Mitbruder, der dort lebt, eine Schwester einer franziskanischen Gemeinschaft. Und damit kommt diese Hilfe nicht nur gezielt an, sondern wir haben auch so etwas wie Brandmelder der Armut. Also wenn zum Beispiel der Bischof von Odessa einen Hilferuf startet, Bischof Stanislaus, er braucht dringend dieses oder jenes, dann dauert es keine 24 Stunden. Und dieses Projekt wird umgesetzt. Natürlich nach bestimmten Kriterien. Franz Hilf ist so aufgebaut, dass wir in Wien ein kleines Büro haben mit zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist die eine Sekretärin und das ist der Bruder Patrick. Bruder Patrick ist in Russland geboren worden, spricht also die slawischen Sprachen perfekt und er ist für mich wirklich ein wertvoller Helfer, er arbeitet diese ganzen Projekte aus, er kennt auch die Situation, zum Beispiel konkret in der Ukraine. Dort haben wir drei unterschiedliche franziskanische, wie soll ich sagen, Farben, wenn ich das so nennen darf. Also die ungarischen Franziskaner, die dort helfen, dann die Unierten und die polnischen Franziskaner. Und da gibt es ein Netzwerk, das wirklich funktioniert. Unsere Zentrale ist in Deutschland, in Bonn. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Missionszentrale Franziskaner helfen zusammen. Und dort haben wir sozusagen die ganze Logistik. Dort wird das Ganze verfeinert.
Jetzt haben Sie auch schon mal angedeutet, was Sie so in der Verteilung der, also es brennt ja im Grunde genommen und in der vernetzten Welt wird das ja immer deutlich, es brennt ja wirklich an allen Ecken und Enden. Aber Ihnen hilft, die richtigen Projekte zu fördern, indem Sie ja einfach diese Seismografen haben, von denen Sie gesprochen haben, richtig? Oder haben Sie auch eine langfristige Förderstrategie, anhand derer Sie entscheiden, wo Sie Schwerpunkte setzen?
Also wir von Franz Hilf haben eindeutig einen Schwerpunkt in der Ukraine, in Albanien. Das kommt noch aus der Gründungszeit von Franz Hilf, wo es geheißen hat, Franziskaner für Ost- und Mitteleuropa. Und in der Ukraine hat sich die Situation ja dramatisch verändert. Man muss sich vorstellen, früher hat es ungefähr 5% der Menschen haben unter Armut gelitten. Mittlerweile sind es über 40%. Und diese Ursachen für die Armut sind vielfältig. Natürlich an erster Stelle der Krieg und damit die Folgen des Krieges, die Vertreibung, die ganzen Binnenflüchtlinge in der Ukraine, aber natürlich auch die demografische Situation. Die jungen Menschen in der Ukraine sind geflohen. Die sind zu einem Großteil entweder im Ausland oder die Männer als Soldaten eingezogen. Es gibt kaum Kinder, es gibt sehr viele alte, kranke Menschen, aber die Infrastruktur ist zu einem Großteil zerstört worden. Und da könnten wir jetzt noch einige Dinge aufzählen. Und unser Anliegen ist, genau dort anzusetzen. Das heißt, den alten und kranken Menschen zu helfen, dass sie etwas zu essen haben, dass wir dafür sorgen, dass es medizinische Versorgung gibt. Wir investieren auch gar nicht so wenige Gelder in Medikamente. Wir haben sehr viele Suppenküchen und darüber hinaus versuchen wir auch, man muss sich vorstellen, es gibt sehr viele traumatisierte Menschen in der Ukraine, dass wir dort dann auch Hilfsprojekte starten, beziehungsweise die haben unsere Mitbrüder und franziskanischen Mitschwestern schon lange gestartet und wir bekommen jetzt eigentlich fast wöchentlich Hilferufe. Wir haben dieses Projekt, aber wir können es nicht mehr finanzieren.
Bevor wir nochmal genauer auch auf die Ukraine eingehen, aber auch vielleicht anhand dessen, was Sie ja jetzt dort schon kurz geschildert haben, wie gehen Sie ja angesichts des großen Leids, das Ihnen ja selber in den vielen Bereichen der Arbeit begegnet oder auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Franz Hilft und den Ordensleuten, wie gehen Sie, wie gehen die mit dieser Erfahrung des Leids um? Man schaut ja auch, wenn man in den Kriegsgebieten ist, das kann ich selber sagen, auf den tiefe menschliche Abgründe. Wie bewahrt man sich den Glauben an die Menschheit und die Hoffnung angesichts dessen, was einem in diesen Gebieten widerfährt und was einem dort begegnet?
Ich denke, das ist schon ein sich festmachen können im Glauben. Also ich bringe ein Beispiel, wenn ich konfrontiert wäre wirklich mit Schicksalsschlägen aus diesen Kriegsgebieten, dann nehme ich das erstens einmal mit hinein in das Gebet. Bei der Heiligen Messe bei uns immer wieder eine Fürbitte, auch konkret für Menschen in solchen Krisengebieten. Und das Dritte ist, ich weiß, auch wenn es oft nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, ich kann mit Franz Hilf und Tausenden von Mitstreitern ein Stück weit helfen, Gerechtigkeit, Hilfe, Abhilfe in der Not zu bringen. Vielleicht ein konkretes Beispiel. In der Stadt Ternopil gab es einen Hilferuf von den dortigen Mitbrüdern, die haben am Rande der Stadt vor einigen Jahren ein neues Kloster, eine Kirche gebaut. Und die haben in der Schule, hat man dort festgestellt, dass sehr viele Kinder an Kopfweh und Ohnmachtsanfällen leiden. Und da hat man dann versucht herauszufinden, was ist die Ursache. Und wie ich davon erfahren habe, war ich wirklich zutiefst getroffen. Die Ursache ist Hunger. Die Kinder haben Kopfweh, bekommen einen Ohnmachtsanfall, weil sie Hunger haben. Die Brüder haben dort im Kloster im Keller ausgebaut und versorgen die Kinder. Die können jedes Mal am Nachmittag hinkommen, bekommen ein Mittagessen, ein Abendessen. Und ich habe jetzt gesagt, wir streichen die Eigenleistung, die die Brüder dort erbringen müssten. Und meine Bitte ist, gebt es ihnen auch ein Frühstück, damit Hunger und Kopfweh der Vergangenheit angehören. Und ich muss sagen, das hat nicht nur mich, sondern viele Menschen zutiefst berührt, dass 700, 800 Kilometer von Österreich entfernt wir eine Situation vorfinden, wo Kinder vor Hunger Kopfweh haben. Der Hintergrund ist, dass viele Eltern ins Ausland gegangen sind, die Kinder sind fast sich selbst überlassen. Einige Eltern sind so traumatisiert, dass sie ihrer Aufgabe der Erziehung der Kinder nicht nachkommen können. Und eins kommt hinzu, gar nicht selten sind Eltern oder Alleinerziehende Alkoholiker geworden, weil sie anders scheinbar mit der Situation nicht umgehen können. Und das ist ein Teufelskreis. Und wenn wir hier Kinder aus diesem Teufelskreis herausholen können, dann ist das etwas, wo ich sagen muss, da schlägt mein Herz wieder viel, viel leichter. Und da wird es mir im Innersten auch leichter, wenn ich weiß, heute müssen nicht 50 Kinder hungern, sondern 50 Kinder bekommen von unseren Mitbrüdern etwas zu essen. Das sind schon Dinge, die zu Herzen gehen, aber gleichzeitig spüren wir, das geht nicht nur uns Franziskanern zu Herzen, sondern Tausenden von Spenderinnen und Spendern. Und vielleicht darf ich mich an dieser Stelle bei diesen Spendern bedanken. Ich mache es immer bei den Großspendern persönlich. Großspender ist bei uns jemand über 500 Euro. Und Sie glauben nicht, wie viele Briefe ich schreiben darf. Und wenn es mehr werden, habe ich nichts dagegen, auch wenn dann so manche Nachtstunde drauf geht. Aber da wirklich ein riesen, riesengroßes Vergelt's Gott an die Spenderinnen und Spender. Ohne euch könnten wir das nicht machen. Danke.
Jetzt gibt es ja diese wirklich ermutigende Dimension und auch das gute Gefühl, helfen zu können, die Welt ein Stück besser zu machen. Jetzt gibt es ja schon auch, wenn man vor Ort ist, die andere Seite, dass man sieht, dass dieses Leid eine Ursache hat. Und da sind wir weiter auch bei den Haltungen. Ich stelle oft in meiner beruflichen Tätigkeit fest, dass das ja für die Herausforderung auch für Menschen in den Kriegsgebieten ist, den Feind nicht nur als Feind zu sehen und nicht nur noch Hass zu empfinden, was ja erstmal angesichts des verursachten Leids eine verständliche Haltung ist. Und ich glaube, wir im sicheren Europa sind die Letzten, die Ihnen sagen können, ja, aber ihr müsst jetzt euch auch innerlich mit denen versöhnen. Und trotzdem können die Franziskaner auch mit ihrer Arbeit etwas dazu beizutragen, den Hass gegenüber dem Feind zu mindern und auch dadurch ein Stück das Tor des Friedens offen zu halten.
Vielleicht darf ich da eine etwas gewagte Theorie einbringen. Wir wissen, dass unser Ordensvater, der heilige Franziskus, eine tiefe Vaterwunde gehabt hat. Wir kennen das aus der Geschichte. Bis heute ist nicht ganz klar, hat es irgendwann eine Versöhnung gegeben oder ist es bei diesem Bruch geblieben, der durch die Weltliteratur geht, wo eben Franziskus dem Bischof seine Kleider gibt und sagt, ich habe jetzt nur mehr einen Vater, den im Himmel. Ich würde sagen, der russische Präsident dürfte auch eine ganz tiefe Vaterwunde haben. Ich kenne zwar seine familiäre Situation nicht, aber aus einer solchen Wunde heraus gibt es zwei Möglichkeiten zu handeln. Entweder man stellt sich dieser Wunde, so wie es Franziskus gemacht hat, und der dann durch sein Leben, durch sein Wirken so viel Heil in diese Welt gebracht hat, dass kurz nach seinem Tod die Menschen gesagt haben, der ist ein Heiliger und er auch bereits kurz nach dem Tod heilig gesprochen wurde. Oder die zweite Variante, wie gesagt, das ist meine subjektive Theorie oder Wahrnehmung, dass es dann Menschen gibt, die durch eine Vaterwunde in eine Situation geraten, wo sie scheinbar nicht mehr heraus können. Ich glaube, dass hier auch unsere Verantwortung ist, nicht zu verteufeln, sondern selbst dem Wladimir Putin zu sagen, Gottes Liebe hat keine Grenzen, aber dein Hass, der ist jetzt so, dass mittlerweile fast 400.000 getötete Soldaten in der Ukraine und in Russland ihr Leben lassen mussten. Und da sind gar noch nicht die zivilen Opfer drinnen. Das ist schon etwas, wo wir sagen müssen, vielleicht ist es eine Form der Besessenheit. Aber wir müssen immer schauen, woher kommt das? Und bei Wladimir Putin ist das große Problem, dass er niemanden an seine Wurzeln heranlässt. Das heißt, ich glaube, wenn er behandelt werden würde, würde das anders aussehen. Aber die Behandlung, die wir machen können, und die ist, glaube ich, genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, für ihn zu beten, also ihn nicht zu verdammen, sondern den lieben Gott zu bitten, hilft, dass er die Liebe, die du ihm schenkst, in irgendeiner Weise spürt und dass er aus dieser Liebe handeln kann. Ja, und vielleicht können wir beim nächsten Interview dann bereits darüber sprechen, wie nach dem Krieg die Aufbau-Versöhnungsarbeit in der Ukraine, in Russland aussehen.
So tragischer ist es ja, dass jemand wie Patriarch Kirill einem Wladimir Putin die Illusion aufbaut, dass er im Namen Gottes handelt und einen heiligen Krieg führt. Ich glaube, eine größere Pervertierung der Botschaft gibt es kaum.
Kann ich nur unterschreiben, es ist unverständlich und ich weiß nicht, wie ein Kirchenoberhaupt in eine solche Sackgasse geraten kann und dann nicht den Mut hat, den Retourgang, das heißt Umkehr einzulegen. Aber auch hier würde ich sagen, das Verdammen hat keinen Sinn, sondern ich glaube, wir können auch nur hier immer wieder Gott darum bitten, diesem Patriarchen die Einsicht zu schenken, dass dieser Weg, den er eingeschlagen hat und den er beständig fortgeht, kein Weg des Heiles ist, sondern ein Weg der Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit führt dazu, dass es zu noch mehr Ungerechtigkeit kommt.
Verfolgen die Situation in der Ukraine ja eher so aus den Medien. Und wie heißt es so schön immer in den Nachrichten, Schilderungen aus dem Kriegsgebiet können nicht unabhängig überprüft werden. Dennoch, vor einigen Tagen gab es ein Video, was über Sky News verbreitet wurde, eine Kamera einer Trattoria in irgendwo in der Ukraine, die filmte, wie Menschen vor ihr in Deckung gegangen sind, weil es Einschläge von russischen Drohnen gegeben hat. Da war es, also ich fand es sehr eindrücklich, weil es zeigte, es war eigentlich ein ganz normaler Alltag, so wie wir ihn auch in unseren Straßen erleben würden. Und plötzlich war da die blanke Angst um das eigene Leben und das Leben der Kinder. Man ging in Deckung und man hoffte nur, nicht getroffen zu werden. Was sind die Schilderungen, die Sie erreichen? Wie muss man sich das Leben in der Ukraine, gerade in den Städten, die auch von Russland angegriffen werden, im Moment vorstellen? Wie ist die Situation für die Menschen dort?
Vielleicht kann ich es mit einer einfachen Körperhaltung sichtbar machen. Die Menschen dort gehen fast gebückt. In jedem Augenblick kann ein Drohnenangriff erfolgen, kann irgendwo eine Bombe einschlagen. Das heißt, die Menschen dort gehen nicht aufrecht, gehen nicht ungezwungen, so wie wir es in diesen Tagen tun, wo die Sonne scheint, vielleicht ein wenig von der Hitze geplagt, aber ansonsten sind wir ganz frei. Wenn ich bei uns auf den Kirchenplatz gehe, kann ich dort eine Runde drehen, ohne Angst haben zu müssen. Das ist weder in der Ukraine noch in Russland möglich. Das heißt, diese Angst, die macht mit dem Menschen etwas. Und der Mensch handelt dann aus dieser Angst heraus. Ich weiß nicht, ob Sie noch das Bild im Auge haben. Ein österreichischer Reporter hat durch viel Glück einen Drohnenangriff überlebt. Er ist schnell aus diesem Auto rausgesprungen. Und der hat dann erzählt, ja, das war wirklich im letzten Augenblick. Also hätte er Sekunden später gehandelt, würde es ihn wahrscheinlich nicht geben. Das macht mit einem Menschen etwas. Das erzeugt Druck, dass viele Menschen in der Ukraine zum Beispiel haben unterschiedlichste psychische Probleme. Kinder, die miterleben, dass der Vater oder der Großvater im Krieg gefallen sind oder die miterleben und zusehen mussten, wie man Verletzte geborgen hat. Das brennt sich in diesen Herzen der Kinder und in den Köpfen der Kinder ein. Und auch da versuchen wir, Hilfen anzubieten. Aber ich würde die Situation so beschreiben, der Mensch in den Krisengebieten, in den Kriegsgebieten ist nicht frei, er kann nicht aufrecht gehen, sondern er wird durch diesen Krieg und durch die kriegerischen Auseinandersetzungen gebeugt, niedergedrückt und probieren Sie einmal gebeugt durch die Welt zu gehen. Sie sehen nur einen kleinen Ausschnitt aus dieser Welt. Sie verlieren den Weitblick und in diesen Krisengebieten erleben wir immer stärker, dass die Menschen die Hoffnung auf die Zukunft fast schon aufgeben, weil ständig was Neues kommt. Sie werden aus ihren Häusern, wo sie jahrzehntelang gewohnt haben, die sie aufgebaut haben, vertrieben. Das wird alles zerstört. Teilweise werden Kirchen, Klöster zerstört. Das macht etwas mit diesen Menschen. Die werden traumatisiert. Und ich denke, auch da muss unsere Hilfe ansetzen. Also so schön und so wichtig es ist, Medikamente und Nahrungsmittel denen zur Verfügung zu stellen, so wichtig ist es auch, Therapien anbieten zu können, weil wenn solche Menschen die nicht bekommen, ist ihr Leben bereits vorgezeichnet.
Ich würde ja gerne noch einen Moment bleiben. Und das ist nicht nur in der Ukraine so. Jochen wird das aus den Hilfsgebieten, in denen er unterwegs ist, kennen. Diese Traumatisierung, die Sie ansprechen, ich würde das gerne nochmal einordnen, weil wir in Deutschland darüber sprechen, dass wir einen riesigen Therapiebedarf haben aus der Corona-Pandemie heraus. Einfach aus Situationen, die für die Kinder damals so belastend waren, die sie so wahrgenommen haben. Die natürlich in der Dimension, ich weiß, man kann Leid nicht miteinander vergleichen und psychische Belastung auch nicht. Aber nur um mal zu zeigen, wie schlimm das ist, was dort erlebt wird und wie therapiebedürftig das ist, da nochmal eine Sensibilisierung hinzubekommen, aber auch die Frage zu stellen, wie kann denn das gelingen? Denn wir haben ja schon für unsere eigenen Therapiebedürftigkeiten viel zu wenig Kapazitäten. Das heißt also, Flüchtlinge, die zu uns kommen, eine Therapie angedeihen zu lassen, was ja eigentlich nötig wäre, kann ist ja schon bei uns nicht möglich. Wie soll das in Krisengebieten funktionieren? Und da nehme ich Ihren Punkt mit auf. Müssen wir nicht damit rechnen, dass wir schon fast eine verlorene Generation haben, die genau weiß, dass sie entweder durch ihre Traumatisierung oder durch Alkoholismus, in den sie getrieben worden sind, gar nicht mehr die Chance haben, irgendetwas zu erreichen oder ihre Lebensziele zu erreichen. Für die ist doch völlig klar, dass eine ganze Generation jetzt ja im Prinzip ihrer Träume beraubt ist und der Möglichkeiten, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Da wächst ja auch noch was heran, das selbst nach dem Krieg ja nochmal eine gesellschaftliche Sprengung Wirkung in sich hat. Wie kann man da tatsächlich effektiv vorgehen? Auch vielleicht an dich, Jochen, nochmal auch aus deiner Erfahrung. Also ich stehe da immer so verzweifelt vor und denke, ja, es ist gut, einen kleinen Schritt zu gehen, das ist immer besser als keine, aber ist diese Herausforderung, diese Dimension nicht so unfassbar groß, dass man ja im Prinzip geneigt ist, davor realistischerweise zu kapitulieren?
Nochmal anschließen, bevor dann Pater Thomas zu Wort kommt. Ich habe vorgestern ein Gespräch mit einem Jesuitenpater aus Homs gehabt, der in Homs und Aleppo tätig ist. Und der sagte, also hier in Homs und Aleppo sind 100% aller Menschen traumatisiert. Die erleben seit 12 Jahren den Bürgerkrieg. Also von daher, und dann gibt es ja eben auch eine Dimension der Traumatisierung. Das eine ist das furchtbare Leid und Alkoholismus ist so ein Ausdruck davon, aber Gewalt ist ein anderer. Also traumatisierte Menschen flüchten sich mal in den Rückzug, in die Selbstzerstörung, aber sie flüchten sich manchmal eben auch in die Aggression. Und von daher, ja, ist das nicht nur das, die Frage einer psychischen Verwundung, sondern das hat eben auf das gesamte Gemeinwesen Effekte, bis dahin ja, dass wir inzwischen wissen, dass Traumata Generationen überschreiten. Also, dass dieses Trauma über 2, 3, 4 Generationen weitergegeben wird. Und das zeigt ja nochmal die Größe des Verbrechens an, das jeder Krieg bedeutet. Aber vielleicht zur Traumatisierung der Erfahrung und auch vielleicht Möglichkeiten, da entgegenzuwirken, nochmal von Ihrer Seite.
Also, so wie Sie das geschildert haben, ich kann es nur unterschreiben, beziehungsweise ich kann noch hinzugeben, wir wissen gar nicht, was in Zukunft da auf uns zukommen wird. Das heißt, darum versuchen wir jetzt schon anzusetzen, auch wenn das, wie gesagt, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber wenn zum Beispiel in Ternopil 70 Kinder betreut werden, ob das jetzt ist durch ein Mittagessen, durch ein Abendessen, durch ein Frühstück, dadurch, dass man mit ihnen lernt, dadurch, dass man im Sommer mit ihnen Ausflüge macht, sie sozusagen aus dieser harten Wirklichkeit des Krieges für einige Stunden herausholt. Ich denke, das sind so Ansätze. Wir können sie nicht in Watte einpacken. Das können wir nicht. Ich glaube, das wäre auch nicht gut. Aber wir müssen lernen, die Wirklichkeit, die sie erleben und die zu einem Trauma führt, einmal ernst zu nehmen, zu schauen, wie gehen wir mit diesen Kindern um. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein 10-jähriges Kind, die Eltern sind entweder im Ausland oder Alkoholiker oder traumatisiert, können für dieses Kind nicht sorgen. Diese Kinder fühlen sich alleingelassen, ungeliebt. In einem dieser Anträge von Bruder Patrick ist das drinnen geschrieben. Das größte Problem vieler Kinder ist, sie fühlen sich nicht geliebt. Wer soll sie lieben? Die Eltern, Alkoholiker, traumatisiert oder im Ausland, geht nicht. Und ich denke, genau hier
Ja.
kommt ein Stück weit unsere Hilfe an. Wenn die Brüder dort im Kloster den Keller umgebaut haben, warum den Keller? Weil dort ist auch gleich Schutz, wenn es einen Luftangriff gibt und sie brauchen nicht wieder von einem Raum in den anderen flüchten. Und denen gibt man dort so ein Stück weit Geborgenheit, menschliche Zuwendung. Es sind immer Therapeuten, Sozialarbeiter, Mitbrüder, Mitschwestern dort, die für diese Kinder da sind. Das ist natürlich, wie gesagt, nur ein Tropfen am heißen Stein, aber trotzdem, ich denke, solche Tropfen verändern die Welt, werden auch die Zukunft der Menschen in der Ukraine verändern. Und ich glaube, es gibt da auch zwei Zugänge. Wenn Menschen sagen, da kann man nichts machen, auf Generationen hin ist das alles verloren. Wahrscheinlich wird das ein Stück weit diese Wirklichkeit sein, aber als Franziskaner kann ich mich damit nicht abfinden. Das Leben eines Menschen ist erst dann zu Ende, wenn das Herz nicht mehr schlägt und wenn die Gehirnströme nicht mehr zu messen sind. Bis zu diesem Augenblick werden wir alles unternehmen, um helfen zu können. Egal, ob das bei Menschen in Krisengebieten ist, ob das bei Menschen in Deutschland oder in Österreich ist. Ich habe erst jetzt vor kurzem ein seelsorgliches Gespräch geführt mit einem Menschen, der in Richtung assistierten Suizid unterwegs ist. Auch da haben wir die Zukunft, die weggebrochen ist und die jetzt durch eine Tablette sozusagen komplett ausgeschaltet werden soll. Also ich denke, in solchen Situationen braucht es Begegnung, braucht es Menschen, die zuhören, Menschen, die versuchen, mit der Situation umzugehen. Aber ich bin mir auch bewusst, es gibt nicht das Antibiotikum, das wir einsetzen und dann ist in 14 Tagen alles wieder normal. Nein, das wird dauern, das wird Generationen brauchen, aber trotzdem lohnt es sich, hier zu arbeiten und ich bin wirklich zutiefst dankbar und auch sehr stolz auf die vielen Mitschwestern und Mitbrüdern, die sich in einer Situation, die wir uns gar nicht vorstellen können, genau dieser Frage stellen, aber nicht nur die Frage stellen, was können wir tun, sondern ganz konkret anpacken. Und wenn ich da solche Initiativen unterstützen kann, dann ist jeder Cent 10-mal so viel wert wie bei uns, wenn ich das mit einem Vergleich kurz darstellen.
Ich glaube, also es geht ja, auf der einen Seite gibt es diese professionelle Seite, das heißt, die Traumasen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Ordensleute in traumasensibler Arbeit zu schulen. Das ist die professionelle Seite. Das hat nicht immer das Niveau von Therapien, aber gehört, glaube ich, inzwischen zum Grundhandwerkszeug von humanitären Helfern in Krisengebieten. Ich glaube, es gibt auch nochmal einen Zugang, den Sie auch angedeutet haben, das ist nochmal der menschliche, die menschliche Zuwendung, die diese heilende Kraft hat. Und dann würde ich nochmal die dritte, die spirituelle Komponente einbringen wollen, die, glaube ich, in unserem säkularisierten Europa manchmal unterschätzt wird, aber ganz großen Wert hat. Religion hat ja auch eine Dimension, die über das Therapeutische hinausgeht und das ist die der Heilung. und auch der Vergebung. Und von daher glaube ich, dass gerade wir als Kirchen, dass die Religion da nochmal eine besondere Funktion wahrnehmen kann. Oft erleben wir leider Religion als das genaue Gegenteil, nämlich als etwas, was Konflikte anheizt. Aber diese Botschaft, von der Sie gesprochen haben, die spricht eben auch von Vergebung und Heilung. Und diese Spiritualität mit einzubringen, ist, glaube ich, auch eine wichtige Komponente, warum es wichtig ist, dass neben den staatlichen NGOs sie eben auch vor Ort sind. Ne?
Ich glaube, das ist auch das Fundament unserer Arbeit. Ohne dieses Fundament könnten meine Mitbrüder, Mitschwestern nicht wirklich helfen. Vielleicht darf ich zwei Beispiele einbringen. Das eine Beispiel, das ich hier bei uns in einer wunderschönen Wallfahrtsbasilika erleben kann. Da kommen Menschen durch die Kirchentür, die vom Leben gezeichnet, niedergedrückt, ja, ausgebrannt, orientierungslos sind. Oft sieht man es ihnen an den Augen an, dass sie depressiv sind. Sie taumeln förmlich in unsere Basilika hinein. Und wenn sie dann einen Platz, ihren Platz in einer der Kirchenbänke finden, sich kurz hinsetzen, verweilen, ja, spüren, dass dieser Ort ein Ort der Gottesbegegnung ist, dass an solchen Gnadenorten sich der Himmel mit der Erde verbindet, dann löst das etwas aus. Und für mich ist es immer wieder berührend zu beobachten, dass diese taumelnden Menschen, wenn sie dann einige Augenblicke diese Berührung mit dem Göttlichen zulassen, innerlich aufgerichtet werden. Das ist das Beispiel, das ich konkret heute, hier und jetzt immer wieder erlebe in Frauenkirchen. Und dann möchte ich auf unseren Ordensvater sozusagen einen Blick werfen, und zwar ein ganz bekanntes Beispiel, der Wolf von Gubbio. Was ist da geschehen? Ein Wolf hat eine ganze Stadt tyrannisiert. Jeder hat Angst gehabt von ihm, die Türen wurden verschlossen, keiner traute sich mehr hinaus, und bis dann der Franziskus gemerkt hat, er muss etwas unternehmen. Und natürlich ist das eine Geschichte, die wahrscheinlich dort und da überzeichnet worden ist, aber was hat den Erfolg gebracht? Er hat es geschafft, diesem Wolf zu signalisieren, ich möchte dir helfen. Und wie der Wolf das gemerkt hat, so die Geschichte, ist er lammfromm geworden. Und die Geschichte geht dann mit einem wirklichen Highlight, mit einem Happy End, zu Ende, dass eben die Bewohner dieser Stadt schon jeden Tag eine Schüssel rausstellen mit Futter für diesen Wolf, weil die Ursache für die Gewalt dieses Wolfes war der Hunger. Und ich denke, wenn wir in der Ukraine, in Russland so ein wenig auf die Ursachen dieser Traumata, auf die Ursachen der Gewalt gehen, dann und dort versuchen, Begegnung, Beziehung aufzubauen, dann wird sich manches verändern. Ich bin mir bewusst, dass jetzt einige das belächeln werden, aber ich denke, das ist zutiefst urfranziskanische Spiritualität. Das heißt, zu schauen, wie kann ich zu diesen traumatisierten Menschen ein Stück weit Beziehung aufbauen. Und das machen meine Mitbrüder, meine Mitschwestern, teilweise unter Bedingungen, die wir uns nicht vorstellen können. Und ein Ansatz, den ich auch sozusagen in Zukunft einbringen möchte, ist, dass wir kurz dann Revue passieren lassen, was ist jetzt mit diesen 70 Kindern passiert, die in Ternopil über längere Zeit von den franziskanischen Mitarbeitern und Brüdern dort eine Heimat gefunden haben. Und ohne in die Zukunft schauen zu können, glaube ich, dass es da einen Unterschied gibt, dass diese Kinder sich wahrscheinlich anders entwickeln werden, wie die Kinder, die im wahrsten Sinne des Wortes Mutterseelen alleine aufwachsen müssen.
Herr Thomas, ich würde gerne noch einmal den Blick konkret auf die Situation in der Ukraine werfen, die Belastungen, die Sie ja schon angesprochen haben. Wir hören hier immer, dass gerade in den Wintermonaten die Energieinfrastruktur besonders in den Fokus rückt. Das heißt, die Menschen haben neben der ganzen Kriegsbelastung auch einfach überhaupt keine Heizmöglichkeiten mehr, wenn die Temperaturen in die Minusgrade gehen. Meine Frage wäre, wie nehmen Sie das wahr? Ist das eine Situation, die flächendeckend auftritt? Ist das, wie gehen die Menschen damit um tatsächlich auch? Und sind auch Ihre Einrichtungen, Klöster davon betroffen und wie richten Sie sich auf diese Situation ein?
Also grundsätzlich ist so, man kann nicht von flächendeckend sprechen. Es gibt natürlich Städte in der Ukraine, wo fast keine Kriegshandlungen direkt zu spüren sind. Aber wir erleben, dass gerade die zerstörte Infrastruktur bei den Menschen in der Ukraine sehr viel Not hervorrufen. Also man muss sich vorstellen, wenn es keinen Strom gibt, kein Wasser gibt, wenn die nichts zu heizen haben, wenn Spitäler zerstört wurden, wenn es keine Medikamente gibt, wenn alte und kranke Menschen nicht mehr aus dem Haus können, dann braucht es ein Netz der Hilfe. Und das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben Suppenküchen, aber wir haben in diesen Suppenküchen auch Teams, die dann, wenn gekocht wird, das Essen zu den Menschen bringen, die oft weit entfernt sind, weil die gar nicht die Möglichkeit haben, in die Suppenküchen zu kommen. Also das erlebe ich immer wieder in den Anträgen sehr, sehr berührend beschrieben. Da gibt es eine Suppenküche, wo 120 Menschen hinkommen und 80 Portionen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den Menschen gebracht. Das sind hauptsächlich arme, also alte Menschen, und gleichzeitig versuchen wir dort, denen auch Medikamente zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise medizinische Hilfe unter Bedingungen, die man sich in Deutschland und Österreich wahrscheinlich gar nicht vorstellen könnte. Und wahrscheinlich dürfte unter solchen Bedingungen dort und da gar keine medizinische Hilfe erfolgen. Also bei uns hätte man solche Praxen bereits geschlossen. Da würde jeden Tag jemand sagen, darf nicht sein. Aber dort ist es ein Muss.
Wenn wir auf die Resilienz der Gesellschaft schauen, ganz am Anfang des Krieges war das große Plus der Ukraine, so wie sich es für uns aus der Ferne angefühlt hat, dass eine unfassbar große Bereitschaft da gewesen ist, sich und seine Lebensweise verteidigen zu wollen und sich daraus auch ja teilweise unmenschliche Kräfte entwickelt haben, die sich dann auf dem Schlachtfeld den Russen gegenüber auch dann deutlich gemacht haben. Das spricht ja für eine gewisse Resilienz innerhalb der Gesellschaft, die deswegen schon besonders bemerkenswert ist, weil diese Westorientierung in der Ukraine, dieses Bewusstsein, diese Werte leben und verteidigen zu wollen, ja nicht die letzten 20 Jahre schon dort verankert war, sondern sich erst in einigen Jahren davor Bahn gebrochen hat. Wenn ich diese Resilienz jetzt betrachte, wie ist Ihr Eindruck, hat die sich entwickelt seitdem? Ist es immer noch die Situation so, dass wir von einer resilienten, abwehrbereiten, leidensfähigen Bevölkerung sprechen können, oder sehen Sie da auch rückläufige Tendenzen, Abschwächungen oder Abstumpfungen?
Ist natürlich von hier aus nicht so leicht zu beobachten, aber ich würde sagen, es kommt noch eine Resilienz dazu. Die Menschen in der Ukraine, also sehr viel, ein großer Prozentsatz, findet im Glauben eine Stütze. Und für mich war beeindruckend, man konnte viele Videos sehen, wenn ein toter Soldat wieder in die Heimatstadt zurückgebracht wurde. Die Straßen waren gesäumt mit Menschen, die mit Fahnen dort waren, die sich hingekniet haben, und das Begräbnis war ein Staatsbegräbnis. Das zeigt für mich, dass die Menschen in der Ukraine sehr selbstbewusst sind, dass die Menschen in der Ukraine mit diesem Land zutiefst verbunden sind und für die ist jeder gefallene Soldat ein Held. Da tun wir uns wahrscheinlich in Deutschland und Österreich ein wenig schwer, wenn wir so etwas sehen. Das wäre für uns einfach unvorstellbar. Aber das gibt denen schon auch die Kraft, dass selbst dort, wo der Vater, der Sohn gefallen ist im Krieg, heldenhaft bestattet wird. Und ich glaube, da schöpfen die auch noch einmal Kraft für den Alltag. Dann glaube ich, dass der gelebte Glaube wichtig ist. Ich habe Zahlen aus der Stadt Ternopil, wo die Brüder zusätzlich Gottesdienste feiern müssen, weil nicht alle Menschen auf einmal oder auf dreimal in die Kirche gehen. Und die Kirche ist keine kleine Kapelle, sondern eine riesengroße Kirche. Also ich denke, das ist zusätzlich ein, oder nicht nur zusätzlich, das ist vielleicht auch so eine Kraft, die selbst in dieser Situation den Menschen hilft, nach vorzugehen und nicht stehen zu bleiben oder zu resignieren. Aber in der Tat gibt es auch Ansätze, dass Menschen verzweifeln. Dass, wenn jemand in den Alkoholismus verfällt, ist ja das schon so ein Hinweis, dass er mit dieser Lebenswirklichkeit nicht umgehen kann. Wenn Menschen ins Ausland flüchten und ihre Kinder zurücklassen, ist das ein Grund, dass sie sagen, in der Heimat kann ich mir kein neues Leben aufbauen, kann mein Kind auch nicht, kann meinem Kind nichts bieten. Und ich denke, das sind schon Anzeichen, dass viel von dieser Resilienz verloren gegangen ist. Aber mein persönlicher Eindruck ist, es ist dort noch sehr, sehr viel Potenzial. Und da müssen auch wir mithelfen, dass das nicht verloren geht. Natürlich, jetzt ganz unfranziskanisch oder wo wir Franziskaner uns schwer tun. Man versucht natürlich auch in die Kriegstechnik hinein zu gehen und immer besser zu werden. Ich habe jetzt erst gelesen, sie testen jetzt Drohnen, die weitere Strecken zurücklegen können. Dürft auch so ein Grund für eine Resilienz sein. Das heißt, die schöpfen daraus Kraft, dass sie sagen, wir können jetzt mit neuer Technik uns nicht nur besser verteidigen, sondern den Russen quasi Angst einzujagen. Ich würde das nicht unterschreiben, ich würde das nicht fördern, aber rein objektiv müssen wir sagen, auch das ist ein Grund für Kraft in der ukrainischen Bevölkerung.
Wir
Das
haben ja
ist
auch die
ja.
Situation, dass wir einige Menschen auch haben, die sich durch Flucht ins Ausland, vielleicht auch mit den Kindern zusammen, aber jedenfalls dem Wehrdienst entziehen, dem Kriegsdienst entziehen, dem Einsatz an der Front entziehen. Haben Sie Rückmeldungen, wie das in der Gesellschaft, ob das in der ukrainischen Gesellschaft überhaupt ein Thema ist und wenn ja, wie das da diskutiert wird?
Da habe ich leider keinen Einblick, da habe ich auch bisher nichts erfahren. Ich weiß zwar, dass sich gar nicht wenige wehren, wenn sie eingezogen werden und dass sie alles Mögliche versuchen, um dem zu entgehen. Aber wie das dann ankommt, wahrscheinlich muss man hier auch entscheiden, das wird unterscheiden, das wird sehr emotional gemacht werden. Die Angehörigen dieses Menschen, der eingezogen wird und der geflohen ist, werden sagen, Gott sei Dank. Und dann wird es welche geben, die sagen, wir sehen da wenig Solidarität. Also auch hier, glaube ich, muss man unterscheiden, wie nah die Menschen an dieser Person sind, die eben sich dem entzieht oder dann wirklich eingezogen wird. Da gibt es schon Tragödien.
Frage an beide Seelsorger. Hätten Sie Verständnis für so eine Situation, wenn jemand zu Ihnen käme und sagt, ich will mich dem entziehen, ich kann das nicht, ich habe Angst um mein Leben?
Selbstverständlich. Also ich denke, das ist zunächst einmal etwas ganz, ganz natürlich Menschliches. Wie, wenn ich das so direkt spielen darf, wie würde es Ihnen gehen, wenn es an der Tür klopft und es heißt, Sie müssen jetzt einrücken und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aus dem Krieg nicht mehr heil und vielleicht sogar gar nicht mehr lebend zurückkommen, ist um ein Vielfaches höher, wie die Wahrscheinlichkeit wieder aus dem Krieg gesund zurückzukommen. Ich glaube, das macht etwas mit einem Menschen und da wird die erste Reaktion sein, was kann ich tun, dass ich das nicht machen muss. In der Ukraine haben wir aber die Situation, dass dieser Stolz auf das Land so groß ist oder dort und da groß war, dass da nicht nur die Frage ist, was geschieht mit mir, sondern was geschieht mit unserem Land. Ich glaube, das können wir fast nicht vergleichen mit Österreich und Deutschland. Bei uns gibt es diese so starke Identifikation mit dem Land, meiner Ansicht nach nicht. Vielleicht ist es in Deutschland anders, aber ich glaube, bei uns in Österreich kann ich es sagen, wäre es ganz sicher nicht so wie in der Ukraine, sondern da wäre die Resignation wahrscheinlich um ein Vielfaches größer. Ich hoffe, dass ich jetzt keinem Österreicher Unrecht getan habe und für Deutschland werden Sie wahrscheinlich am besten sprechen können.
Ich glaube, da liegen Sie gar nicht falsch. Und um Ihre Frage zu beantworten, natürlich ist das, ich sag mal, würde man nach Möglichkeiten suchen, sich einer solchen Situation zu entziehen. Aber Jochen, habe ja beide Seelsorgende angesprochen.
Ich glaube in der Tat, dass man die Bereitschaft, sein Leben auch für die Verteidigung dieses der Freiheit, dass man die nicht verordnen kann. Deshalb kennt ja auch das deutsche die Möglichkeit Kriegsdienstverweigerung. Ich glaube allerdings, dass sich in der direkten Herausforderung manchmal noch Kräfte freisetzen, die man an manchen Stellen in der Friedenszeit gar nicht vermutet. Ich glaube, das wird in der Ukraine nicht anders gewesen sein. Würde aber noch gerne nochmal, Pater Thomas, auf einen Punkt zurückkommen. Bei Ihnen sprach ja auch bei der Entwicklung der neuen Waffentechnik schon so eine innere Spannung heraus aus dem, was Sie gesagt haben. Auf der einen Seite stehen Sie als Franziskaner für die absolute Priorität des Friedens, die absolute Friedensbereitschaft, die Gewaltlosigkeit. Und auf der anderen Seite sind Sie ja jetzt auch Menschen nahe, die in der Lage sind, sich verteidigen zu müssen, weil wenn Russland diesen Krieg gewinnt, dann wartet ja nicht der Frieden, sondern die Friedhofsruhe. Wie gehen Sie selber mit dieser inneren Spannung um? Und vielleicht auch so nochmal zum Schluss die Frage, wie sehen Sie auch die Diskussion, die vom Papst Leo eröffnet worden ist, dass er gesagt hat, er möchte eigentlich von dieser Lehre vom gerechten Krieg nichts mehr hören, sondern nur noch die Lehre vom gerechten Frieden. Wie denken möglicherweise die Ukrainer darüber, die sich gerade verteidigen, auch vielleicht mit den Kriterien des gerechten Krieges? Ja, wie gehen Sie A mit dieser inneren Spannung um, und wie erleben Sie die aktuelle Diskussion, die vom Papst Leo eröffnet worden ist? Oder eröffnet worden kann man ja gar nicht sagen, sondern sie wird ja eigentlich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil geführt.
Genau. Ich würde gerne mit dem zweiten beginnen. Ich hätte jetzt auf, wie Sie die erste Frage gestellt haben, hätte ich sofort auch den Papst Leo zitiert, weil ich glaube, dass da etwas in die Diskussion kommt, was viel zu wenig laut in die Gesellschaft getragen wird. Es gibt keinen gerechten Krieg. Krieg ist immer das Ausleben einer Macht. Egal, ob sich jemand verteidigt oder ob jemand diesen Krieg führt. Natürlich müssen wir unterscheiden, wenn jemand ein Land angreift, dann gibt es einen Aggressor und es gibt einen oder es gibt ein Land, das sich verteidigt. Das ist ganz klar. Nur, das schaukelt sich dann hoch. Also, wenn man die Situation in der Ukraine ansieht, es bleibt nicht nur bei der Verteidigung. Wir sehen ja jetzt, die Ukraine ist so weit, dass sie zum Beispiel, ich glaube, Krim war das, haben sie die Brücken zerstört und damit die Infrastruktur quasi lahmgelegt. Ist strategisch natürlich nachvollziehbar, aber humanitär, menschlich nicht. Also da glaube ich, können wir nur als großes Geschenk die Position vom Papst Leo in die Diskussion mit hineinnehmen. Und auch wenn es in der Ukraine, also ich würde mich nicht getrauen, in einem unserer Klöster in der Ukraine diesen Grundsatz lautstark reinzubringen, weil ich glaube, ich würde damit mehr zerstören, als ich an Positivem machen könnte. Aber wenn ich das wirklich mit einem Weitblick sehe, muss ich sagen, Da gibt es keine Alternative. Und der Krieg wird auch nicht durch Waffen beendet werden, sondern der Krieg wird einzig und allein durch ein Friedensabkommen, das von beiden Seiten gewollt werden muss und unterschrieben wird, wird dieser Krieg zu Ende gehen. Oder man wird mit Waffen weiterkämpfen. Aber vielleicht können Sie mich korrigieren, ich kenne keinen Krieg, der mit Waffen zu Ende gegangen ist.
Ich glaube auch, das muss man sicherlich ganz deutlich sagen, jeder, der die Erfahrung von Kriegsgebieten hat, weiß, dass Krieg das Schlechteste im Menschen hervorruft, dass es immer zu Situationen führt, wo selbst die, wo beide Seiten am Ende des Krieges vom Unrecht des anderen erzählen können, weil es immer auch Unrecht gibt. Und von daher ist, glaube ich, der Begriff des gerechten Krieges einer, der auch deshalb immer ungeeigneter ist, weil er auch missbraucht wird von politisch Machthabenden. Die Frage, die für mich offen bleibt, und ich glaube, darum fällt es dann auch schwer, das in den Klöstern in der Ukraine zu sagen, es gibt natürlich das legitime Recht, sich zu verteidigen. Und die Schuld dafür, dass es dann ja auch eine kriegerische Handlung gibt in der Verteidigung, ist die Schuld des Aggressors, ist die Verantwortung, die der Aggressor auf sich lädt. Aber ich glaube eben, dass das, was die Lehre vom gerechten Krieg eigentlich ist, nämlich für die Situation vor einem Krieg, aber gerade auch in einem Krieg, Kriterien aufzustellen. Also ich glaube, dass bestimmte Aspekte der Lehre vom gerechten Krieg, der Begriff ist falsch, deshalb notwendig ist, dass es solche Massaker wie die in Butscha nicht gibt, solche Kriegsverbrechen. Also ich glaube, wir dürfen uns als Kirche nicht daraus zurückziehen, auch auf diesem schwierigen Feld, wo es dann darum geht, auch für den Fall, dass es Krieg gibt, moralische und ethische Kriterien aufzustellen.
Mal, damit
Ich
widersprichst du
glaube,
dem Papst, ne, Jochen?
na, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihm da widerspreche. Ich glaube, er hat dieses Anliegen im Augenblick so stark, weil von den Mächtigen gerade wirklich eine Militarisierung erfolgt. Ich glaube, er muss eine Gegenposition aufbauen, um die Menschen sich auch versammeln können, um diese Macht des Stärkeren nicht zum ja, Weltethos zu machen, sondern wirklich die Stärke des Rechts, das Recht des Schwächeren, die Gewaltlosigkeit. Aber ich glaube, was dabei eben nicht völlig an den Rand gedrängt werden kann oder darf, und vielleicht widerspreche ich ihm da oder nuanciere Dinge anders, dass ich sage, Papst Franziskus hat auch gesagt, wir in der Sorge um die Menschen müssen wir uns auch bereit sein, die Hände schmutzig zu machen. Also wir dürfen uns nicht einfach zurückziehen und sagen, ja, wir als Kirche sind ja für den Frieden und also da, wo der Krieg beginnt, das geht uns alles nichts mehr an. Es geht uns etwas an. Einmal mit der großartigen Arbeit, die die Franziskaner in den Kriegsgebieten machen, indem wir für die Opfer da sind des Krieges, aber auch, glaube ich, indem wir selbst in dieser Situation nicht aufhören, sozusagen den Kriegführenden ins Gewissen zu reden, dass sie auch als Verteidigende zum Beispiel die Verhältnismäßigkeit wahren, dass sie die Menschenrechte bewahren, dass sie den Schutz von Zivilisten eben auch berücksichtigen bei ihrem Handeln. Etwas, was Russland ja überhaupt nicht tut. Also ich will nur, dass wir uns da als Kirche nicht aus dem Staub machen. Wie das gelingen kann, indem wir ganz klar sagen, das Modell der Christinnen und Christen ist das Modell des gerechten Friedens. Aber trotzdem, dass wir auch manche Fragestellung, die ursprüngliche Lehre vom gerechten Krieg stellt, dass wir die nicht ad acta legen und uns da aus dem Staub machen.
Man muss ja auch sagen, in dem Wort von Papst Leo spricht er von einem Weg. Er spricht nicht, dass wir schon da sind, sondern dass das das Ziel sein muss, dass man dorthin kommt. Insofern hast du ihm auch nicht widersprochen, sondern allenfalls etwas realpolitischen Wasser in den theologischen Wein gegeben.
Pater Thomas, wie sehen Sie es vielleicht
Also
zum
ich
Abschluss?
glaube, dass diese Position des gerechten Krieges ja schon ein Entgegenkommen ist. Das heißt, die Kirche möchte gar nicht, dass es zu einer solchen Situation geht. Aber ich gebe Ihnen recht, wir müssen jetzt schauen, wie können wir ein Regelwerk in so einen Krieg reinbringen, der hilft, mehr Ungerechtigkeit zu verhindern. Und das ist natürlich etwas, das ganz, ganz heikel ist. Also ich bin froh, dass wir als franziskanisches Hilfswerk nur humanitäre Hilfe finanzieren. Ich wüsste nicht, wie das aussehen würde, also ob das jetzt die EU ist, die ständig Gelder zur Verfügung stellen muss, wo dann Waffen angekauft werden, wie es mir dabei gehen würde. Ich weiß auch nicht, wie es den Politikern geht. Wenn sie es nicht machen, schreit der ukrainische Präsident, er kann nicht weiter. Wenn sie es machen, gibt es gar nicht so wenige Menschen, die sagen, was machen wir mit unseren Geldern? Warum unterstützen wir hier einen Krieg? Also es ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation und ich denke, wir als Kirche können hier nur immer Anstoß geben. Wir dürfen hier nicht auftreten als die Menschen, die es wissen, wie es geht, sondern ich glaube, unser Ansatz ist, wir sind zunächst einmal bei den Armen und wir bitten Gott, er möge den Entscheidungsträgern die Weisheit geben, dass sie neben kriegerischen Strategien auch andere in ihr Denken mit einbeziehen. Und da sehe ich den Ansatz des Gebetes, dass wir für den Frieden beten und dass wir selber versuchen, in unserer Möglichkeit diesen Frieden zu leben. Und wie gesagt, ich glaube, dass der Papst hier wirklich gute Einwände gebracht hat, auch wenn ich, wie ich das zuerst gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, wie wird das ankommen? Aber wir merken ja, die Rezeption war eigentlich positiv. Also mir ist jetzt nichts Negatives bekannt. Das zeigt ja, dass die Menschen wollen, dass dort der Krieg aufhört, dass der Friede wirklich das oberste Gebot wäre. Und wir helfen jetzt einmal mit, dass die Menschen, die durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen wurden, dass wir denen helfen. Aber es muss dann weitergehen. Wenn der Krieg zu Ende ist, wie können wir am Aufbau einer gerechten Gesellschaft in der Ukraine als Beispiel mithelfen?
Ich glaube, dass es in der Tat auch nochmal all das, was Sie heute erzählt haben, wirklich zeigt, welche Schuld jemand auf sich lädt, der einen Krieg beginnt. Dass er wirklich für jeden Toten, für jedes verletzte Menschenleben, für jede verletzte Seele die Verantwortung trägt. Und das zeigt die Monstrosität des Verbrechens, wenn jemand einen Krieg beginnt. Und auf der anderen Seite erlebe ich es in vielen Kriegsgebieten, dass humanitäre Helfer, aber auch Menschen verschiedener Religionen etwas machen, was ich mit Blick auf die Rabbis for Human Rights im Westjordanland mal auf Frieden und Versöhnung auf Vorrat bezeichnet habe. Ich glaube, dass ihre Arbeit dazu beiträgt, ihre Zuwendung, ihre Mühe dazu beiträgt, Menschen in all dem, was sie erleben, trotzdem noch ein Stück weit friedensfähig für die Zukunft zu halten, indem sie nicht nur die Erfahrung der Zerstörung machen, sondern auch die Erfahrung der Zuwendung. Und dafür auch, denke ich, in unser beider Namen, aber auch im Namen ganz vieler Menschen, Ihnen einen Dank für die wunderbare Arbeit, die Sie machen und auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass Sie diese Hoffnung und diese Möglichkeit auf Frieden, ja, wirklich, auch am Leben halten und nicht nur die Menschen, für die Sie vor Ort sorgen. Von daher, ja, vielen Dank, dass Sie uns heute so ausführlich von dieser Arbeit, erzählt haben.
Ich sage ein herzliches Vergelt's Gott für die Möglichkeit, für dieses wirklich angenehme Gespräch. Ja, und ich hoffe, dass wir Menschen gewinnen können, dass sie mit uns gemeinsam diesen Weg gehen, und zwar aus dem Krieg zum Frieden, aus der Armut zu einem Leben, wo Menschen wirklich das Leben so gestalten können, dass sie den Blick auf das Wesentliche durch die Not nicht verlieren. Allen Spenderinnen und Spendern möchte ich von hier aus noch einmal ein großes Vergelt's Gott sagen. Und wenn ein Franziskaner Vergelt's Gott sagt, fügt er immer hinzu, bitte macht's weiter. Ihr macht's etwas ganz Tolles. Wir sind euch dankbar. Und wenn wir die Hilfe steigern können mit eurer Hilfe, wir machen es.
Herr Thomas, vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke. Die Kontoverbindung, die Spendenmöglichkeiten werden wir natürlich auch in die Shownotes reinpacken, damit auch jeder direkt weiß, wo es hingehen kann. Wir haben gelernt, ab 500 Euro gibt es einen Brief von Ihnen. Das sollte jedem das wert sein. Vielen Dank Ihnen für die Einblicke. Vielen Dank allen, die zugehört haben, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.